Grüezi miteinander, grüßen alle herzlich. Heute habe ich außer meiner Bibel, die ich selbstverständlich immer dabei habe, noch etwas Spezielles mitgebracht. Jetzt fragt ihr euch, was das mit dem Weinstock zu tun hat. Kennt ihr das? Das ist ein fester Teil und ein beweglicher Teil, den man schieben kann. Auf Deutsch, das ist ein Schieblehrer. Mit der kann man messen, man kann die Dicke messen von einem Bolzen, man kann den Durchmesser messen, man kann den Innendurchmesser messen von einem Rohr oder von einem Loch und da hinten kann man sogar noch die Tiefe messen von einer Vertiefung. Es hat Skala drauf und man kann sehr genau messen mit dem Ding auf 200 Millimeter genau, also 0,02 Millimeter genau messen kann man mit dem Instrument. Spezielles Instrument, Schweizer Qualität natürlich, kostet auch ein paar Franken. Schönes Instrument, gut zum Brauchen. Kommen wir zum Text von heute. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ach, können wir da noch weiterschalten. Funktioniert es?
Ja.
Gut. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie eine Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Bis so weit. Das ist Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 1 bis 8. Es geht hier um Reben. Meine Kenntnisse in den Rebenbau sind sehr bescheiden. Aber ich weiß, wie eine Rebe aussieht. Wir haben im Elternhaus eine Rebe gehabt. Und die Rebe hat einmal gewachsen. Im Winter war sie ganz kahl. Und im Frühling hat sie angefangen zu wachsen. Hat angefangen Blätter gegeben, hat Zweige gegeben. Und so ist sie gewachsen. Und Anfang Sommer oder im Sommer ist der Vater durchgegangen und hat Reben geläubelt, hat er dem gesagt. Er hat Wasserschoss rausgezogen oder rausgebrochen. Das sind Schoss, die keine Trauben bringen, die einfach wachsen. Und hat einen Teil der Blätter rausgebrochen. Warum hat er das gemacht? Die Wasserschoss sind da und nützen nichts und bringen nichts. Die hat er rausgebrochen. Blätter hat er rausgebrochen, dass im Herbst die Sonne hat können, an die Trauben anscheinen, dass sie dann recht hell oder recht saftig und süß geworden sind. Und währenddem er die Reben so geläubelt hat, die Blätter und Zweige rausgebrochen hat, hat der Saft ein bisschen rausgedruckt. Das ist normal, die ist ja im Wachstum gewesen, voll im Saft drin. Und dann hat man gesagt, die Rebe weint. Wenn rausgebrochen worden ist, weint die Rebe. Und so sagt der Herr Jesus auch da, in dem Beispiel da, er ist der Weinstock und der Vater der Weingärtner und wir sind die Rebe. Er bricht raus, was nicht bringt, er bricht raus, was nicht gut ist. In den Rebbergen wird dort der Winzer zum Teil auch Zweige rausbrechen, die Trauben bringen würden. Warum macht er das? Er macht das, dass andere Zweige, die gut sind, dass die mehr Saft überkommen und bessere Trauben bringen, eine bessere Qualität bringen. Darum nimmt er auch manchmal Sachen weg, die eigentlich gut wären, aber nimmt sie weg, weil sie nicht braucht und tut damit Qualität verbessern. Das ist eigentlich genau das, was der Herr Jesus da ganz klar und deutlich schreibt, wenn er es auf uns bezieht. Er bricht raus bei uns, was noch nichts bringt. Er nimmt weg, was vielleicht etwas bringen würde, aber da wir mehr Kapazität haben, sage ich jetzt ganz böse, für richtige Sachen, die wirken und die nützen. Ich bin der wahre Weinstock, sagt der Herr Jesus da. So fängt er an. Ich bin, wenn wir das anschauen, ich bin, Lesen wir im Johannesevangelium 7-mal sagt der Herr Jesus, ich bin. Ich bin, er fängt an, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt lässt sein Leben für die Schafe. Da kommt er noch einmal vor. Johannes 14, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird ewig nicht sterben. Und dann ganz bekannt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und dann noch ein eben 7. Mal, ich bin der wahre Weinstock. Der Vater ist der Weingärtner. Der Jesus sagt da 7-mal, ich bin. Und er sagt das immer in der Gegenwart. Er sagt nicht, ich sollte sein oder ich werde sein oder ich war, sondern Gegenwart. Die Bibel redet zu uns immer in der Gegenwart. Was wir lesen, dürfen wir jetzt, heute für uns nehmen. Und wir dürfen das nehmen, da, weil der Jesus das sagt. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Gibt es einen anderen Weinstock? Wenn ich meine Frau einmal sage, das ist nicht gut, dann sage ich, du musst es positiv sagen, das ist einfach ungut. Gibt es einen unguten Weinstock? Gibt es einen anderen Weinstock? Gibt es? Jesaja Kapitel 5, lesen wir von einem anderen Weinstock. Jesaja Kapitel 5, von Vers 1 an. Wohlan, ich will meinem lieben Freund singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Also singen verschone ich euch. He. Wenn der Text jetzt da kommt, leset in der guten Nachricht, ist ja in Versform geschrieben. Das ist ganz interessant, wenn ihr mal nachschauen. Ich lese jetzt aus der Lutherbibel. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf hoffte, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, er soll verwüstet werden und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Und ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Distel und Dornen sollen darauf wachsen und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg sei dir, Haus Israel, ihr Männer, Judas, seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartet auf Rechtsbruch siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei und Schlechtigkeit. Die letzte Vers ist immerhin auch noch eine Versform da. Von was redet der Gott da oder der Prophet Jesaja? Er redet vom Volk Israel, wo eigentlich sollte da stehen, wo Gott pflanzt hat, wo eigentlich eingepflanzt hat, wie ein Rebberg oder wie ein Weinstock, schreibt der Prophet Jeremia. Er sagt dort, ich lese es da auf dem Blatt, ich hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du denn mir geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Was bezieht sich da der Prophet oder die beiden Propheten? Sie beziehen sich auf das, was der König Salomo erreicht hat. Wenn man mal erst wo ein König mal liest, was der Salomo alles erreicht hat, die Reichtümer, die er hatte, Häuser, die er gebaut hat, Stallungen, die er hatte, Ross, also Tiere, die er hatte, Reichtum, die er hatte, Weisheit, die er hatte, Königin von Saba ist gekommen, mit einem Haufen Fragen und hat ihm die Fragen gestellt und hat die alle können beantworten. Also ein richtiger Pool, wo einfach wo Kompetenz war da gewesen beim König Salomo. Alles war da gewesen und hätte eigentlich können so weitergehen, aber das Volk Israel hat alles verlottern lassen. Sind anderen Göttern nachgefolgt, haben alles vergessen, haben vergessen, was Gott tun hat, haben vergessen, was Gott geschafft hat für sie. Und darum sind sie so ein edler oder ein unedler, ein wüster Weinstock geworden. Ein Weinstock, ein komischer Weinstock. Ein Weinstock, wo keine Blätter hat, wo nichts mehr wächst drauf und nur schlechte Trauben bringt. Früher hat es da an dieser Strasse oder an dieser Strasse eben, hat's immer noch Bäume, 6 oder 7 Stück. Und hat einmal eine Zeit gegeben, da haben die Bäume den Stamm gehabt und Äste gehabt, aber keine Blätter dran. Kein Zweig dran, keine Blätter dran. Ich weiss nicht, haben die Waldsterben gefeiert, die Bäume oder was sie gehabt haben. Jedenfalls hat es nichts gehabt dran. Und findige Leute haben gefunden, da könnte man doch noch Blätter dran binden. Und haben Blätter und Zweig dran gebunden. Hat von weitem ausgesehen, wie es wachsen würde. Aber wenn man näher ran ist, haben wir gemerkt, das stimmt nicht. Das ist das, was ich am Anfang gelesen habe, wo der Herr Jesus sagt, ein Reben, der nicht im Stamm verwurzelt ist, kann nicht wachsen. Die Zweige, wenn es echte Zweige sind, die es angebunden haben, die sind nach ein paar Tagen verdürrt und sind weggeheit. Und wenn man herangelaufen ist, von weitem hat es vielleicht gut ausgesehen, von näherem hat man gesehen, das ist reiner Beschiss, der da hängt. Das kann man nicht brauchen, das ist nichts wert. Gott redet von einem Weinstock und der Herr Jesus korrigiert das, was das Volk Israel versagt hat. Der Herr Jesus macht ja nichts, hat nichts gemacht, ist im ganzen Leben, und in dem Alten Testament verankert worden ist und schon beschrieben worden ist. Und darum hat er da gesagt, ich bin jetzt der wahre Weinstock. Nicht mehr der Volk israelische Weinstock, sondern er selber ist der Weinstock. Aus ihm heraus kommt Weisheit, aus ihm heraus kommt Gerechtigkeit und nicht geschrei über Schlechtigkeit, wie es da steht. Jesus ist der wahre Weinstock, weil Israel versagt hat. Aus was besteht ein Weinstock eigentlich? Ganz klar aus Holz. Holz ist ein interessanter Stoff, Werkstoff, man kann arbeiten damit. Holz wächst nach, Holz kann man brauchen für alles. Man kann ein schönes Pult machen daraus, man kann einen Boden machen aus starkem Holz, man kann Schiff bauen, man kann Brücken bauen, man kann Häuser bauen. Wenn ihr mal Interesse habt, Gubelmann-Ausstellung in Tüfe, was die Brüder Gubelmann hergestellt haben aus Holz, Holzkonstruktionen, obwohl sie keine Ahnung haben von Statik und Dynamik und allem zusammen, aber sie haben Sachen gebaut, die ganz phänomenal sind, die heute noch stehen. Einige Häuser in der Altstadt sind auch von diesen Gubelmann-Brüdern gebaut worden. Ein Weinstock besteht aus Holz. Der Weinstock besteht auch aus Holz. Was kann man mit dem Weinstock machen? Was kann man daraus machen? Jetzt kommt die Auflösung von der Schiebleier. Ich habe die ja nicht umsonst mitgebracht. Und nicht zum zeigen, wie die funktioniert. Der Elektriker weiß, was das ist. Das ist ein Flansch von einem Kasten. Hat ein Loch drin. Da kommt eine Kabelverschraubung drin. Die muss festgezogen werden, kann ich hier nicht. Da kommt ein Kabel durch. Und wenn man das anzieht, dann ist es abdichtet und es kommt kein Staub und kein Dreck in den Kasten rein. Das ist wichtig. Jetzt muss man das einfach anziehen. Ah, ich habe ja etwas. Wer schreit da? Nicht. Was ist denn falsch daran? Der Flansch ist echt. Die Verschraubung ist echt. Der Schiebleier ist echt. Was ist falsch?
Die Schiebleier ist zum Messen da und nicht zum Anziehen.
Die Anwendung ist falsch. Also das ist nicht meine Idee gewesen. Das hat ein Mitarbeiter von mir gemacht. Ich bin leider der Erste dazu gekommen, wo die Schiebleier kaputt war. Es sieht aus von weitem. Das geht, oder? Das sieht wirklich aus, dass es geht. Aber es geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich lasse das einfach zur Warnung da vorne. Was kann man aus dem Weinstock machen? Nein, nicht nichts. Der Herr Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und nicht auch ein Kleiderständer. Hä? An einem Weinstock kannst du jeden Hut, jeden Mantel, jede Jacke und jede Lehre und jede Philosophie hängen. Das sieht aus, als ob es geht. Aber es funktioniert nicht. Du kannst jede Lehre, ich stelle eine Behauptung auf, du kannst jede Lehre und jede Philosophie, und sie sind auch so abstrus, kannst du belegen mit dem Wort aus der Bibel. Das kannst du machen, aber das funktioniert nicht. Ich habe einmal in jungen Jahren, als ich mal angefangen habe mit Predigen, ein Buch gekauft, Hilfen für die Predigtvorbereitung. Und dann hat es angefangen, da, man soll ein Thema nehmen aus dem Alltag, wo bekannt ist, wo die Leute kennen, wo man dort kann erläutern und erweitern darüber aus. Und dann im dritten Kapitel ist gestanden, von der Seite eines Verses zu von der Seite sich eines Verses zu bedienen. Also man soll auch noch einen Bibelvers dazu nehmen. Dann hat es klapp gemacht und das Buch ist zu und seither nicht mehr aufgemacht worden. So geht doch das nicht. Man kann doch nicht jede Lehre einfach begründen mit der Bibel. Der Weinstock ist geduldig. Was willst du denn so einen Weinstock anhängen? Du kannst einen Hut anhängen, kannst eine Jacke und einen Mantel anhängen. Ein Weinstock, an das Wort Gottes, kannst du alles anhängen. Das sieht aus, dass es funktioniert, aber es funktioniert nicht. Du musst achten darauf, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt da, und der Herr Jesus betont das im Text, den ich gelesen habe, ganz am Anfang, was sehr wichtig ist, bleibe in mir. Bleibe in mir. Schoss, die rausgebrochen worden sind, können nicht mehr zurück in den Weinstock. Bleibe in mir. Bleibe in mir, habe ich ein Beispiel gefunden. Hey, halt, dann muss ich mir zuerst etwas anderes sagen da. Wo bin ich da? Ja, Blätter an den Baum geheftet. Gefühl sind manchmal auch da, wo man etwas kann sagen kann. Und die Bibel steht schließlich auch. Man kann niedergeschlagen sein. Ja, das stimmt. Aber man soll nicht niedergeschlagen sein, man soll fröhlich sein. Man kann alles machen, man kann alles anhängen. Ich habe mal ein Interview gehört, wo der Akkret mit dem Herr Christoph Blocher geführt hat. Und ich weiß nicht mehr, wie sie drauf gekommen sind. Jedenfalls hat sich der Blocher sehr entsetzt darüber, dass ein Atheist in einer Kirche eine Predigt gehalten hat. Ein Atheist in einer Kirche eine Predigt gehalten. Er hat sich entsetzt darüber und dann hat der Akkret gesagt, aber Sie haben doch auch schon in einer Kirche geredet. Hat er gesagt, ja, das stimmt, aber ich habe gesagt, ich halte einen Vortrag und keine Predigt. Dann hat er gesagt, Prediger sollen Pfarrer, aber die sollen predigen, hat er dann auch noch doppelt. Er weiß, wovon er redet, schließlich sind sein Vater und sein Bruder sind Pfarrer gewesen. Also, man kann nicht einfach alles anhängen. Es sieht aus, dass es geht, aber es geht nicht. Ich habe gehört von einer Geschichte von jemandem, wo es in der Ferien war, ich glaube in Tansania, und sie haben eine Safari gemacht. Sie sind da rausgefahren, in die Steppen raus, und dann haben sie in der Nähe von einem Rudel Löwen haben sie angehalten. Haben gewartet und mal geschaut, und die Löwen sind gekommen, um den Bus oder um das Fahrzeug herumgestrichen. Ein paar sind sogar im Schatten vom Fahrzeug hingelegt, haben sich dort noch wohltun und sind dort rumgelegen. Als ich das gehört habe, habe ich mir etwas müssen denken. Ganz am Anfang in der Bibel, wo der Kain und der Abel geopfert haben. Abel, sein Opfer ist angenommen worden, ein Tier geopfert, und dem Kain, sein Opfer ist verworfen worden von Gott. Und Gott hat zum Kain geredet. Da sprach der Herr zu Kain, das ist im 1. Mose 4, Vers 6. Wenn ich glaube, auch da, oder? Nein, noch nicht. Aha. Haben wir eine andere Reihenfolge genommen. Entschuldigung. Also, da steht, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Du aber herrsche über sie, die Sünde verlangt nach dir, steht vor der Türe. Mit der Safari sind die Löwen vor der Türe gestanden und die hätten gerne einen guten Morgen oder Mittag gehabt. Sind aber sind ja schließlich noch Katzen, oder? Eine größere Zehe und größere Krallen. Was machst du jetzt da? Du kannst versucht werden und du kannst einfach mal rausgehen, die Tiere streicheln. Das sind eben, wie gesagt, nur Katzen. Größere Zehe und größere Krallen. Aber sie gehören zu der Rasse der Katzen. Kann man die streicheln? Nicht sehr ratsam. Aber wie sollen wir jetzt über die herrschen? Wie sollen wir über die Leute herrschen, die rundherum sind und verlangen nach Heim? Ziemlich schwierig. Sehr einfach, sage ich. Du musst nicht über die Leute herrschen, indem du dich beherrschst und nicht rausgehst. Ganz einfach. Warum machen wir es immer so kompliziert im Leben? Du musst dich beherrschen, dass du nicht rausgehst, nicht hingehst, der Sünde, nicht hingehst, dann kann sie dir nichts anheben. Und das ist das Wort, wo der Herr Jesus sagt, bleibe in mir. Bleib in mir, dann wird auch nichts passieren. Dann kann auch nichts widerfahren. Ich da gelesen habe, wenn ich wieder zurück kann. Ja, kennen sicher alle den Psalm 91, unter Gottes Schutz. Mal schauen, wo ich da bin. Ja. Psalm 91 fängt grossartig an. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, zu dem spricht der Herr, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich lese jetzt nicht den ganzen Psalm durch, aber Vers 10 und 11, habe ich dort ein bisschen anders dargestellt. In denen heißt Vers 10, es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird dir sich deinem Haus nähern. Nein, denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen Wegen, auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Was sagt uns da Gott in dem Psalm, der Psalmist? Er betet da und sagt, wir haben einen riesengroßen Schutz unter Gott. Unter seinen Fittich darf es wohl sein. Also, auf und gewagt, Bungee-Jumping von einer Brücke oben runter, einfach ohne Seil. Ja, das geht gut, bis einen Meter über Boden und nachher wird es kritisch. Warum ist das nicht gut? Da steht es doch da. Kennt ihr den Vers auch noch von einem anders her? Habt ihr die Vers auch schon einmal anders gesehen? Mhm, ich weiß wo. Ja. Die Versuchung vom Herr Jesus, wo der Teufel Jesus versucht hat, bei den letzten Versuchungen, je nach Evangelium, letzte oder zweitletzte, bringt er ihn auf den Tempel, auf die Zinne vom Tempel und sagt, spring oben runter, es steht geschrieben, du wirst geschützt, es wird dir nichts passieren. Ja, das stimmt. Der Tempel ist echt, die Zinne ist echt, die Höhe ist da, sagen wir ungefähr 10 Meter. Und das Wort Gottes ist da. Das, was Satan da sagt, stimmt genau. Es stimmt. Aber es passt nicht. Der Herr Jesus gibt ihm die Antwort und sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Haben wir das schon da vorne, haben wir gelesen. Du sollst ihn nicht versuchen, also nicht darauf ankommen lassen. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, heißt das Sprichwort. Also, wir können mit dem Wort Gottes viel machen und wir können viel falsch machen und viel nicht beachten oder anders auslegen und viel, ich sage jetzt ganz böse, sogar missbrauchen. Satan hat das Wort Gottes missbraucht, indem er gesagt hat, du kannst abspringen, wird dir nichts passieren. Aber der Herr Jesus hat gesagt, du sollst Gott nicht versuchen. Jetzt kommt die große Frage, machen wir es natürlich richtig? Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus und Silas sind unterwegs in Missionsreise. Sind auf Griechenland gekommen, haben einiges mitgemacht, sind im Gefängnis gewesen, sind wieder rausgekommen, sind freigekommen. Und dann sind sie in Thessalonik gewesen. Und dort haben sie auch Stunk angefangen in Thessalonikern. Und haben sie verfolgt. Und bei Nacht und Nebel sind sie abgehauen, also respektive sind sie weitergezogen nach Beröa. Und da heißt, die Brüder aber schickten sie noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort breitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte, steht in der Luther-Übersetzung, Hoffnung für alle, übersetzt das anders, wenn ich es dort geschrieben habe. Sie forschten nach, ob es mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Übereinstimmen, das ist ganz wichtig. Habt ihr auch schon mal ein Auto vorgeführt? Mein Sohn hat letztes Jahr eins vorgeführt. Wie geht das beim Auto vorführen? Du kommst dort hin mit dem Auto, der Experte hat seine Unterlagen, dann verlangt der erste Führer den Fahrzeugausweis. Er kontrolliert, stimmt der Fahrzeugausweis überein mit seinen Unterlagen? Und wenn das stimmt, geht er ans Auto hin. Er kontrolliert das Nummernschild, ist das identisch? Ist da auch das Auto, das da im Fahrzeugausweis ist, die Marke, der Typ? Farbe kontrolliert er sogar, alles zusammen. Und dann geht er auf die Chassisnummer, die ist einmalig bei jedem Auto, kontrolliert, stimmt die Chassisnummer überein. Und wenn alles übereinstimmt, dann geht er das Auto an und kontrolliert. Also der Experte ist sehr darauf bedacht, dass es übereinstimmt. Da heisst, die Leute von der Beröa sind fleissig gewesen und haben geforscht, stimmt das überein, was uns da gesagt wird? Das ist auch das Kriterium, das wir dürfen anwenden. Stimmt das alles überein, was gesagt wird? Als ich noch jung war, haben wir bei uns zuhause in den Stubenversammlungen gehabt. Und in den Stubenversammlungen sind verschiedene Prediger gekommen und interessanterweise alle haben erwartet, dass jeder seine Bibel dabei hat und mitlesen tut. Jeder musste eine Bibel dabei haben und mitlesen. Und dann hat es Leute gehabt, die keine Bibel hatten. Und für uns Jungen war das ein Spass. Wir hatten zuhause ein paar alte, schwere Bibeln gehabt. Und dann hat jeder so eine Bibel bekommen, die keine dabei hatte. Und dann musste er den ganzen Abend in der Hand heben und mitlesen. Nach dem zweiten oder dritten Mal hat er freiwillig seine eigene Bibel mitgenommen. Das waren noch Zeiten dort mal. Ein Überbleibsel ist da von mir, dass ich die Bibel mitnehme hier hin. Ich habe gesehen, jemand hat auch noch die Bibel dabei. Schön. Also, wir dürfen kontrollieren, wir dürfen überprüfen, wir dürfen nachforschen, stimmt das überein? Stimmt das Wort Gottes überein, wo wir hören, mit dem, was die Bibel sagt? Oder ist das ein Baum, wo ein Ast dran angebunden ist oder ein Zweig angebunden ist, wo gar nicht wachsen kann? Ist das so etwas Totes oder ist das etwa so etwas da, wo man nicht darf machen? Ist das so etwas oder nicht? Ja. Wie machen wir es richtig? Der Apostel Paulus hat den Römern das ganze Evangelium erklärt und hat ihnen geschrieben, und das ist mein letzter Text, den ich lesen tue, im Römerbrief Kapitel 10, Kapitel 10 von Vers 12 an. Und da heißt es, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Denn wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Friedensboten, die das Gute verkünden. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigern? Und jetzt kommt der wichtige Vers. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das ist der Ursprung, wo wir die Predigten halten sollen. Ich plaudere jetzt einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie tue ich eine Predigt vorbereiten? Ich habe auch eine Idee. Dann suche ich etwas in der Bibel dazu. Und manchmal kommt sogar die Idee dann in der Predigt vor, die ich vorher hatte. In der Regel aber nicht. Da kommt etwas ganz anderes raus, weil die Bibel sagt etwas anderes als das, was ich gedacht habe. Und das ist wichtig, dass wir uns auf das Wort Gottes verlassen. Damit wäre ich eigentlich fast am Schluss. Noch zwei Sätze zum Schluss. Die muss ich hier ablesen, die habe ich nicht aufgeschrieben hier. Wenn eine Rebe aus dem Weinstock entfernt ist, kann sie nicht mehr eingesetzt werden. Das ist vorbei. Das, glaube, das kennen wir alle. Eine Blume, die abgeschnitten ist, kann man ins Wasser stellen, blüht nach kurzer Zeit, aber wachsen kann sie nicht mehr. Ein Zweig, der abgebrochen ist im Weinstock, ist weg, für immer verloren. Wenn du aber von Gott davongelaufen bist, er eben kann nicht davonlaufen, aber ein Christ kann davonlaufen. Wenn du weggelaufen bist von Gott bis am Ende der Welt, dann ist Gott dort und holt dich dort ab und bringt dich zurück in den Weinstock hinein wieder. Das ist das Evangelium von Jesus. Weinstock oder Kleiderständer? Das ist die Frage. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.